Weimar, vom Wesen und Wert der Demokratie, eine Ausstellung im Hamburger Bahnhof in Berlin. Vor dem Hintergrund der aktuellen Debatten um die Krise der liberalen Demokratie beleuchtet die Ausstellung mit verschiedenen Schwerpunkten die zentralen Herausforderungen in Politik und Gesellschaft, die sich damals gestellt haben. Die Tatkraft, mit der Demokratinnen und Demokraten dabei ans Werk gegangen sind, ist beeindruckend. Die Modernität bestechend und visionär bis heute. Viele der erkämpften und verteidigten Freiheiten und Gestaltungsspielräume sind Meilensteine und wirken bis heute. Das 1919 eingeführte Frauenwahlrecht, 100 Jahre Frauenwahlrecht dieses Jahr, der Kompromiss als grundlegendes demokratisches Prinzip, die Etablierung des Sozialstaates, das Ringen um einen offenen Umgang mit Sexualität, Innovationen im Städte- und Wohnungsbau oder auch die Neuregelung des Verhältnisses zwischen Staat und Religion. Traudl, du warst in der Ausstellung und die Themen, die ich jetzt gerade aufgezählt habe, das sind ja alles Themen, die eigentlich auch heute in der politischen Diskussion Tagesgeschäft sind.
Genau, also diese Komplexe, die die Ausstellung zeigt, die hast du ja jetzt gerade schon angesprochen. Ich fange vielleicht mal an mit einem Komplex, der sowas wie Wahlen und die neue Verfassung beinhaltet. Also die Verfassung, die hat ganz vieles von diesen Rechten und Möglichkeiten, die das heutige Grundgesetz für uns bietet, damals schon gehabt. Ich kann da mal einfach sagen, es war die Gleichheit aller Deutschen ohne Standesunterschiede. Man muss sich vorstellen, es war unmittelbar nach dem Kaiserreich, das zu verankern. Dann die Unverletzlichkeit der Wohnung. Das Recht auf freie Meinungsäußerung. Zum ersten Mal in der deutschen Geschichte gab es dann auch in der Verfassung einen Artikel der sogenannten fremdsprachigen Volksteilen, zum Beispiel Litauen, Sorben und Polen, das Recht auf Gebrauch ihrer Sprache zusicherte. Und natürlich die Religionsfreiheit, Glaubensfreiheit, Versammlungsfreiheit, was man sich überhaupt nicht vorstellen hat können unter dem Kaiser, Wahlrecht und die Gleichstellung weiblicher Beamter. Und vielleicht auch noch wichtig, die allgemeine Schulpflicht. In der Ausstellung selber wurden diese Punkte dargestellt, aber auch in ihrer ganzen Widersprüchlichkeit. Da gibt es also ein wunderbares Bild, wo Frauen noch in dieser Garderobe der Kaiserzeit, das hat sich nachher dann ganz schnell geändert, also so mit langen Mänteln und Hüten, aber eine Masse von Frauen vor einem Wahlbüro steht und ansteht, um wählen zu gehen. Dann gab es aber auch sowas wie ein Flugblatt an die deutschen Familienväter. Das war von der Deutschen Demokratischen Partei. Und das war damals eine Partei, die bei den ersten Wahlen relativ viel Stimmen bekam und nicht zu dem nationalen, also dem vollen nationalen Bündnis, sondern eher zum demokratischen Spektrum, aber natürlich einem bürgerlichen Spektrum gezählt werden musste. Ich zitiere mal aus diesem Flugblatt: Deutscher Familienvater. Deiner Frau und deinen Töchtern von 20 Jahren an ist das Wahlrecht verliehen worden. Ihre Stimmen werden bei den Wahlen zur Nationalversammlung maßgeblich sein, sogar entscheidend, denn die Frauen sind in der Überzahl. Es gibt etwa 2 Millionen mehr weibliche Wähler als männliche. Ob du, dessen Wort in deiner Familie gilt, einverstanden bist mit diesem neuen Wahlrecht? Nun, man hat dich nicht gefragt. Wir wenden uns an den Teil der deutschen Familienväter, die nicht einverstanden sind mit dieser Neuerung. Was gedenkt ihr zu tun? Wollt ihr unmutig beiseite stehen und selbst nicht wählen oder doch euren Frauen und Töchtern zurückhalten mit der Begründung, die Frau gehört ins Haus? Bedenke, was du tust. Wer wählt, unterstützt die Partei, die er selbst angehört. Wer seine Frau und Töchter aufklärt über die Ziele seiner Partei und sie für diese gewinnt, verstärkt sie um ein Vielfaches. Wer nicht wählt, stärkt die Partei der Gegner. Deutscher Familienvater, du brauchst deine Stellung im häuslichen Kreis nicht zu ändern. Bleib nur der, der du warst und der du bist. Aber hole deine Frau und deine Töchter heran, so ungewohnt es dir auch ist, Politik mit ihnen zu verhandeln. Bedenke, es geht um die Zukunft des ganzen deutschen Volks, der Männer und der Frauen. Du sollst deiner Frau und deinen Töchtern politischer Leiter und Führer werden. Frauen sind die Überzahl, wählt und werbet für die Wahl.
Also schon wählen gehen sollen sie schon, aber sie sollen das wählen, was der Familienvater sagt, dass sie wählen sollen, oder? Habe ich das jetzt richtig verstanden?
Ganz genau.
Ein bisschen hochkomplex, dieser Flyer.
Das spiegelt natürlich total diese, also was es für eine Revolution gerade unter dem Aspekt Frau war, dass Frauen jetzt sozusagen gleichberechtigt wählen durften und auch gewählt werden durften. Ja?
Und in der Überzahl waren.
Und aber man sich vorstellen muss, was das für eine Gesellschaft, die sozusagen aus dem Kaiserreich herauskam, was das für die Männer in dieser Gesellschaft in großer Zahl bedeutet hat. Also das ging ja auch bis in die Sozialdemokratie, dass die Frauen auch nicht voll unterstützt haben, sich aufstellen zu lassen und Zweifel hatten, ob die überhaupt im Parlament reden können und so weiter. Also diese Widersprüchlichkeit einerseits dieser Verfassung und dieser Frauenbewegung, die seit Jahrzehnten für das Frauenwahlrecht gekämpft hat und gleichzeitig diese Stimmung in der Gesellschaft, die auf dieses patriarchale Vorrecht gepocht hat, das ist ein Beispiel, was mich sehr beeindruckt hat.
Du hast auch noch andere Sachen erzählt im Vorfeld auch, also Freiheiten und Gestaltungsspielräume. Das eine ist Sexualität, da kommen wir vielleicht noch gleich drauf, aber das andere war auch Wohnen. Du hattest zum Thema Wohnen ein ganz gutes Beispiel, also Bauhaus und Gropius und so war ja jetzt auch schon in letzter Zeit eben auch wegen dem Jubiläum viel in den Medien zu hören und zu sehen. Was gab es denn da in der Ausstellung noch für ein Beispiel?
Sehr interessant, Bauhaus von Walter Gropius, 1919 in Weimar gegründet, ein anderes Art zu wohnen. Künstlerisches und Architektonisches zu verbinden, einfache Strukturen, die es ermöglichen, auch zum Beispiel in der Küche einfach zu arbeiten und vor allen Dingen auch schaffen, dass die gesellschaftlichen Unterschiede beseitigen sollte und zum Verständnis zwischen Völkern beitragen sollte. Also Funktionalismus, klassische Moderne, neue Sachlichkeit. So wurden dann auch Häuser gebaut. Da gab es ein Beispiel aus Frankfurt von einer ganzen Bausiedlung von einem Architekten mit dem Namen May. Und gleichzeitig hat die Ausstellung dargestellt, dass diese Art von Bauten, die hatten ja dann manchmal auch nicht diese Verzierung dieser klassizistischen, sondern hatten flache Dächer und so weiter, dass die aufkommenden Nationalsozialismus sowas wie ähnlich wie entartete Kunst als entartetes Bauen bezeichnet haben und dann auch also sowas wie Flachdachhäuser vollkommen verurteilt haben und konsequent nach 1933 durch die Nazis wurde dann auch die Bauhausbewegung zunächst verboten und aufgelöst.
Bewegungsräume hattest du noch angesprochen?
Ja, also vielleicht erstmal noch zu dieser Sexualität, das fand ich auch ganz wichtig. Der Magnus Hirschfeld, das war ein Arzt und Psychologe, würde man heute sagen, der sich schon um die Jahrhundertwende des letzten Jahrhunderts eingesetzt hat für eine andere Sexualität und auch für die Rechte gleichgeschlechtlicher Liebe. Und 1918 richtete dann sofort, also nach dem Ende des Ersten Weltkriegs und als dann jetzt sozusagen die Republik ausgerufen wurde, richtete der Dr. Magnus Hirschfels eine Stiftung ein und die hat grundlegende Pionierleistungen in Bezug auf Sexualaufklärung und auch auf sowas wie gleichgeschlechtliche Liebe geleistet. Es gab dann ein Institut für Sexualwissenschaft 1921 und die haben eine erste internationale Tagung für Sexualreform auf sexualwissenschaftlicher Grundlage organisiert. Und dieser Magnus Hirschfeld, der hat auch zum Beispiel bei den ersten schwulen Filmen, die damals produziert wurden, das muss man sich vorstellen.
1920er Jahren.
Sofort, ja. Aber es ist ja nicht weit weg von dieser ganz argen Verdammung. Der hat also da auch schwulen Filme beraten und hat dann eine sehr, also in jeglicher Hinsicht, Sexualaufklärung, nicht Tabuisierung und so weiter, hat dann eine richtig gute Rolle gespielt. Es war natürlich auch Schluss, als die Nazis dann an der Macht waren. Und er wurde bereits 1920 bei einem Vortrag in München von völkischen Raudis, also die gab es die ganze Zeit eben auch schon, angegriffen und fast zu Tode geschlagen. Gut, vielleicht als Letztes noch zu diesem Punkt, die Frauen, nicht nur, dass sie jetzt mehr sexuelle Belegungsfreiheit hatten, sondern auch in dem, dass sie mehr und verstärkt anerkannt arbeiten durften. Sie hatten zwar immer noch die schlechtere Bezahlung, aber es gab eine gewisse Gleichstellung. Ich habe es erwähnt mit diesen Beamtinnen, die gleichgestellt waren im Beamtenapparat den Männern. Und es hat sich natürlich auch in der Mode gezeigt. Ich habe vorhin das Bild angesprochen, wie die Frauen zur Wahl anstanden, alle noch in dieser wilhelminischen Garderobe. Und jetzt gab es natürlich Frauen, die öffentlich geraucht haben, die diese schicken Hütchen auf hatten, die kürzere Kleider getragen haben. Also schon eine Revolution auch in dem, dass Frauen sich die öffentlichen Räume erobern konnten, auch selber in eine Kneipe gehen konnten und zu Tanzveranstaltungen. Und da war eine Explosion und das fand ich auch sehr beeindruckend.
Wir sprechen gerade über die Ausstellung Weimar vom Wesen und Wert der Demokratie, eine Ausstellung im Hamburger Bahnhof in Berlin. Meine Kollegin Traudl Gündl war vor Ort. Jetzt hatten wir gerade schon zwei Bereiche, die angesprochen, die dort unter anderem auch ausgestellt wurden, also eben Wahlrecht, dann Verfassung etc. und Freiheiten, Gestaltungsspielräume. Gibt aber noch einen Punkt, der dir wichtig war anzusprechen, soziale Errungenschaften. Es gab eine Diskussion um Arbeitslosenversicherungen sozusagen.
Also da wurde in den verschiedenen Regierungen der Weimarer Republik sehr stark darum gerungen und 1927 wurde dann wirklich beschlossen von einem Sozialdemokraten geführten Regierung, wurde dann beschlossen, eine Arbeitslosenversicherung ganz ähnlich der unsrigen, heute auch mit Arbeitgeber- und Arbeitnehmeranteilen, mit einer Reichsanstalt für Arbeit, die man heute als Bundesanstalt für Arbeit sehen konnte und mit einem 3%igen Pflichtbeitrag. Das war ein großer Kompromiss, der da zwischen den Beteiligten an der Regierung, das ging also von Zentrum über die Deutsche Volkspartei bis zu der SPD, da gefunden wurde. Leider war es aber so, dass die Arbeitslosenzahlen durch die Wirtschaftskrise, die wir jetzt hier nicht voll ansprechen können, sehr stark gestiegen sind, sodass die Finanzierung nicht mehr ausgereicht hat. Und da gab es dann einen großen Streit innerhalb der Regierung, ob man jetzt die Leistungen kürzen sollte, die Beiträge anheben sollte. Und letztendlich fand diese Regierung dann keinen Kompromiss. Meiner Ansicht nach hat sie nicht gesehen, was für eine Tragweite das hatte, weil das war die letzte sozusagen demokratische Regierung. Danach kamen dann die nationalistischen Parteien auch an die Regierung. 1930 ist die Regierung gescheitert dadurch, dass die SPD sich daraus zurückgezogen hat, obwohl ihr Kanzler Müller eigentlich für einen Kompromiss, der von der Zentrumspartei vorgeschlagen war und erstmal die Ausgaben gedeckelt hätte, diesen Kompromiss haben sie eben nicht getroffen. Und insgesamt fand ich, dass die Frage des Kompromisses eine entscheidende war, weil nämlich eigentlich in den Wahlen, die darauf gefolgt sind, hätten Sozialdemokraten und Kommunisten noch sehr viele Prozente gehabt. Die Sozialdemokraten 24,5%, die KPD 13,1%. Die hätten zusammen mit dem Zentrum eine nicht-nationalistische Regierung bilden können. Die haben es nicht gemacht, weil die SPD und die KPD sich bekämpft haben bis aufs Messer. Die KPD von den Sozialdemokraten gerade gesagt hat, sie seien Sozialfaschisten und nicht die Gefahr gesehen haben, dass auch durch diese man kann ja Schwierigkeiten miteinander haben und sich auch streiten, aber dass das so harter Kampf war, dass keine Möglichkeit war, zusammenzugehen und letztendlich damit natürlich auch die Nazis ein Stück weit triumphieren konnten, weil die dann eben dadurch sehr gestärkt wurden.
Also alles in allem einer der Gründe, weshalb die Weimarer Republik nicht erfolgreich war.
Ja gut, ich würde mir das jetzt nicht anmaßen, ich bin keine Historikerin,
nein,
aber für mich ebenso. Vielleicht noch ein zweiter Grund, der mir sehr zum Denken gegeben hat. Also es war zwar diese ganz fortschrittliche Verfassung und es war die Republik ausgerufen, aber damit waren natürlich nicht die Mehrheit der Leute Republik- und demokratiefreundlich in Deutschland. Also das ist ja auch ein Prozess, Demokratie muss man lernen und die Strukturen, also in den Gerichten, in der Administration und so weiter, da wurden die Personen im Militär, wurden die Personen nicht ausgetauscht. Das heißt, es saßen dort die monarchistischen, antidemokratischen Kräfte ganz oft drin und die hatten natürlich einen wahnsinnigen Einfluss und parallel dazu gab es und wurde auch toleriert, auch von den Sozialdemokraten toleriert, was die KPD denen zu Recht vorgeworfen hatte, gab es so militarisierte Bünde, wie zum Beispiel diese Raudis, die damals diesen Hirschfeld, diesen Arzt niedergeschlagen haben, die auch durch wahnsinnige Morde und durch wahnsinnige Attacken immer wieder auf sich aufmerksam gemacht waren. Und die konnten natürlich mit einem Militär oder einer Polizei, wo die alten monarchistischen Kräfte drin waren, nicht gescheit bekämpft werden. Also es gab sowas wie rechte Bürgerwehren oder rechte bewaffnete Verbände, die wurden auch nicht richtig entwaffnet und die wurden nicht in den Schranken gewiesen, entwaffnet, verfolgt, verhaftet. Und meiner Ansicht nach lag das eben daran, dass in dieser Administration eben die Menschen saßen, die früher halt, die nicht demokratisch eingestellt waren durch die Ausrufung der Demokratischen Republik und die halt geprägt waren von Militarismus einer Monarchie.
Also eine Ausstellung, von der man durchaus was mitnehmen kann, auch in die heutige Zeit, muss man natürlich immer so ein bisschen genauer hingucken. Nichtsdestotrotz, die Ausstellung ist auch noch eine ganze Weile zu sehen. Weimar vom Wesen und Wert der Demokratie, eine Ausstellung im Hamburger Bahnhof in Berlin, die ist noch zu sehen bis zum 22. September. Und wen es im Lauf des Sommers mal nach Berlin verschlägt, ich denke, das konnte man jetzt raushören aus dem Kommentar meiner Kollegin, dass es eine sehr sehenswerte Ausstellung ist.